Liebe Gemeinde, wir befinden uns auf dem Weg. Einem Weg mit uns und mit der Welt. Wir nennen das Zukunftsprozess, aber das kann man nennen, wie man will. Man kann das Jüngerschaft, Pilgerschaft, Neuausrichtung nennen. Wir merken, dass diese Welt sich verändert und dass auch wir als Gemeinde uns immer wieder verändern müssen. Dazu tun wir verschiedene Dinge und wir denken über Gemeinde, wie Formen von Gemeinde aussehen, wie Menschen erreicht werden können in dieser Welt, immer wieder neu nach. Für mich hat das Ganze zwei Komponenten. Das eine ist das Innere, das, was uns bewegt, und das Äußere. Und die beiden sind nicht voneinander getrennt zu sehen, denn wovon unser Herz voll ist, davon geht unser Mund über. Wenn wir darüber reden, wie wir Menschen für Jesus begeistern, dann geht es auch immer um uns, wie es uns mit Gott geht. Denn wir in der Welt, das sind nun mal wir, du und ich, mit all dem, was wir mitbringen, mit all dem, was uns beschäftigt, mit unserer Gottesbeziehung, unseren Gottesbildern und dem, was wir so mit uns herumschleppen. Christoph Stieber hat es gesagt, die Gemeinde ist der Zukunft, ist die Hoffnung für die Welt. Das war das Thema letzte Woche um den Heiligen Geist und die Fragen habt ihr auch schon gesehen. Es wird heute um dich gehen und deine Beziehung zu Gott. Denn ich möchte an diesem Thema des Heiligen Geistes anknüpfen und mit euch über ein Thema reden, was manche von euch, je nachdem aus welcher Prägung er kommt, sicherlich herausfordern wird. Denn es wird um die Geistesgaben gehen. Es ist noch einmal einen Schritt weiter gedacht, weil Christoph Stieber hat die Frage gestellt, was erwartest du vom Heiligen Geist? Und diese Frage ist keine theoretische Frage, sondern sie ist eine Frage, die unsere Glaubenspraxis im Kern betrifft. Was erwarten wir dann von dem Heiligen Geist? Erwarten wir überhaupt etwas von ihm oder ist der Heilige Geist an diesem Sonntag, am Sonntag Trinitatis, so ein Gott? Daran kann ich glauben als den Schöpfer. Sohn, weiß ich, ist für mich am Kreuz gestorben und wieder auferstanden. Ach ja, und dann gibt es da noch den Heiligen Geist. Das heißt, es könnte dich heute sehr herausfordern. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Ich bin dafür da, mich manchmal auch ein bisschen weiter aus dem Fenster zu lehnen. Und ich ertrage dann auch, wenn es Hau und Kloppe gibt oder Diskussionen in der Gemeinde. Damit kann ich ganz gut um. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht aus 1. Korinther. Dort geht es um einen Vergleich, den Paulus trifft. Es geht um den Leib und es geht um die Geistesgaben. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Soweit Paulus an dieser Stelle. Der ganze, was er meint zu Geistesgaben, geht über drei Kapitel. Ich habe euch jetzt nur einen kurzen Ausschnitt mitgebracht. Aber es ist ein Bibeltext, den ihr vielleicht schon gehört habt. Ich habe ihn in meinem Leben schon sehr häufig gehört. Ein Leib, viele Glieder. Und ich höre eine ganz gängige Auslegung dazu, die immer auf Gemeinde bezogen ist. Jede Begabung im Körper wird gebraucht. Du kannst dich nicht, wenn du in eine Gemeinde kommst, einfach hinsetzen und passiv sein, sondern wenn du in eine Gemeinde kommst, dann heißt es ranklotzen, mitarbeiten. Schau, wo du dich einbringen kannst. Wir haben zum Beispiel die Technik oder das Lobpreisteam, du kannst dich einbringen beim Stühlestellen oder in der Küche, beim Predigtdienst oder vielleicht auch in der Moderation. Wir suchen noch Moderatoren und Moderatorinnen übrigens. Und das ist super, das ist die gängige Auslegung. Die Gemeinde lebt davon, dass viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren, um das Schiff Gemeinde am Laufen zu halten, das, was hier so stattfindet. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich Danke sagen an alle Mitarbeitenden, die das Woche für Woche immer wieder tun. Ihr seid wirklich spitze und viele von euch arbeiten hier in der Gemeinde mit. Vielen Dank dafür. Paulus spricht hier über den Körper als Beispiel. Und das ist was Wunderbares in diesem Text. Das ist so grandios, denn in aller Verschiedenheit kommen Menschen dort zusammen. Paulus spricht hier von Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie. An anderer Stelle spricht er auch noch von Männern oder Frauen. Das ist egal. In dieser Verschiedenheit übernehmen Menschen Verantwortung vor und für Gott und füreinander. Alle mit einer unterschiedlichen Begabung und mit Jesus Christus in der Mitte. Ich finde das deswegen so etwas Besonderes, weil es gerade heute in dieser Zeit nichts Selbstverständliches ist. Es ist damals wie heute etwas Besonderes, denn da, wo wir im Moment in einer Zeit leben, in der die Gesellschaft gespalten ist oder gespalten werden soll, gerade dort wir als Gemeinde das größte Zeugnis des Abbildes des Reich Gottes sind. Da, wo Menschen zusammenkommen in ihrer Unterschiedlichkeit, gerade da will Gott wirken. Ein Gott, der keinen Unterschied macht zwischen Menschen, sondern der alle Menschen liebevoll ansieht und nicht nur ansieht, sondern, so sagt es der Text, auch begabt. Und ich finde, das ist auch einer der Punkte, die wir, wenn wir auf dem Weg als Gemeinde sind, niemals aus dem Blick verlieren sollten und den ich auch immer wieder betonen werde und betonen will. Es ist Gottes Wille, und das sagt dieser Text auch noch einmal, dass wir unsere Unterschiedlichkeit nicht nur aushalten, sondern sie feiern. Das müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen, weil Unterschiedlichkeit auch immer wieder zu Konflikten führen kann. Weil uns Menschen das irgendwie nicht so in die Wiege gelegt worden ist, Unterschiedlichkeit einfach mal so auszuhalten. Aber wir können einen Unterschied machen, indem wir keinen Unterschied machen. Jeder hat als Teil der Gemeinde seine Begabung in seiner Unterschiedlichkeit und sollte sie auch einbringen. Dafür sind wir als Kreuzkirche ein Ort, der den Unterschied macht. Bei uns ist man eben nicht Mitglied, weil man halt Mitglied ist. Weil man halt, wir haben nicht mal so Vereinsscheine, aber bei uns ist man nicht Mitglied, weil man Mitglied ist. Bei uns ist man Teil der Kreuzkirche, weil wir daran glauben, dass die unvollkommene Gemeinschaft von Gott genauso erdacht ist. Das heißt, egal wer du bist, wie viel Geld du verdienst, wie auch immer du bist hier willkommen. Weil du bei Gott willkommen bist. Und der Text spricht darüber, dass man sich aus dieser Gemeinschaft, wenn man Christus kennt, und aus seiner Verantwortung natürlich hinausnehmen kann. Man kann nicht mehr kommen zum Gottesdienst, man kann sich nicht einbringen, man kann sich nur berieseln lassen, aber trotzdem wird man aus Gottes Sicht immer dazugehören. Und die Rolle, die Gott einem zugedacht hat, wird der Gemeinde schmerzlich fehlen, wenn man sie nicht lebt. Das Wie dieses Textes, was ich bisher in den Predigten so häufig gehört habe, ist also was ganz Großartiges. Aber vielleicht wisst ihr aus meiner letzten Predigt, ich erinnere mal an Heavy Metal, dass das Wie nicht immer das Entscheidende ist, sondern es kommt ja ganz häufig auf das Was an. Und hier müssen wir uns mal unterhalten, wenn es um diese Auslegung geht. Vielleicht auch hinter die Dinge schauen. Als Baptisten, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich erzähle das immer wieder mal, haben wir so Baptist Principles, baptistische Prinzipien. Und einer dieser baptistischen Prinzipien ist das Priestertum aller Gläubigen. Das ist ein bisschen sperriger Begriff, ne? Priestertum aller Gläubigen. Was meint das? Das meint, dass es kein Amt geben muss in der Gemeinde, so wie mich als Pastor, der dafür verantwortlich ist, dass wir geistliche Gemeinschaft hier mit Jesus Christus und mit Gott und untereinander leben. Es meint, dass jeder Christ, jeder Jesus-Nachfolger, der in die Gemeinde kommt, eine geistliche Verantwortung für seine Beziehung zu Gott hat und für das Miteinander in der Gemeinde. Und eben das wird deutlich in diesem Text. Dass wir füreinander Verantwortung haben und zwar nicht nur, dass der Laden irgendwie läuft, sondern auch mit einer geistlichen Verantwortung. Und Paulus sagt dazu sind die Geistesgaben Ausdruck. So gut die Dienste in der Gemeinde auch sind, die wir einander im Dienst tun, geht es Paulus hier um einen Schatz, den Gemeinden vom Geist, den jeder einzelne von uns vom Geist her bekommen hat. Und das sind die Geistesgaben. Warum sind die Geistesgaben so wichtig und ich würde sogar sagen elementar für die Gemeinde Christi und auch ganz für uns konkret als Kreuzkirche? Weil die Geistesgaben Ausdruck sind der Verbindung im Heute, jetzt schon, der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die Geistesgaben sind in der Gemeinde, in dem, was zwischen uns lebt, die Verbindung zwischen dem Reich Gottes, wie es irgendwann einmal kommen wird, aber jetzt schon unter uns sein kann. Wir warten darauf, dass aller Schmerz und aller Leid, alle Erkenntnis, alle Lieblosigkeit in dieser Welt endet. Dass wir wissen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen in der Ganzheit. Dass wir merken, dass wir ganz und voll sind. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo wir zumindest eine kleine Vorschau darauf schon jetzt erhalten dürfen. Es ist die Verbindung zwischen Gott und den Menschen, so wie Gott sich die Welt perfekt zugedacht hat. So wie die Gemeinde auch der Ort ist, der als Salz und Licht in der Welt ist, aber nicht von der Welt. In den Geistesgaben wird sichtbar, was sein könnte. Wie Liebe sein könnte, wie Gemeinschaft sein könnte, wie Gottes Nähe aussehen könnte. Und wir als Gemeinde, wir sind ein Ort, an dem Menschen erkennen sollten, wie Gott wirklich ist. Wie Hoffnung aussieht, wie Liebe aussieht. Deswegen sind wir Salz und Licht. Salz und Licht besteht darin, Gott jetzt schon in der gefallenen Welt sichtbar werden zu lassen. Durch Taten, durch Worte, durch Jesus, durch Nächstenliebe und auch durch Geistesgaben. Das ist das Zeigen der Größe Gottes, die schon in der Gemeinde lebt, obwohl sie in der Welt noch nicht vollständig zum Zug gekommen ist. Das sind Geistesgaben. Die Geistesgaben zeigen jetzt schon die innige Gemeinschaft von uns mit Gott in einer Welt, die von Gott getrennt lebt. Es ist deswegen so großartig, weil wir Gott schon mehr schauen dürfen, als er eigentlich in dieser Welt sichtbar ist. Und das, was Paulus beschreibt, was daraus entsteht, ist Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung, dass es anders werden kann. Und diese Hoffnung, sagte Christoph Stieber, das sind wir als Gemeinde, wenn wir in dieser Welt sind. Ich weiß, dass das Thema Geistesgaben umstrittenes Gebiet ist. Ich habe das schon gesagt. Und es gibt viele Vorbehalte. Und dieses Thema hat schon ganze Gemeinden gespalten. Trotzdem will ich mich heute, wie gesagt, weit aus dem Fenster lehnen. Auch Baptisten haben ein zwiespältiges Verhältnis irgendwie zu den Geistesgaben. In vielen Baptistengemeinden ist das irgendwie nicht so Thema. Dabei steht es in unserer Rechenschaft vom Glauben. Wer von euch kennt die Rechenschaft vom Glauben? Okay. Das ist unsere fast Bekenntnisschrift des Baptismus. Im Baptismus hat man keine Bekenntnisschriften. Bekenntnisse sind böse. Aber es gibt die Rechenschaft vom Glauben, wo so die Glaubensgrundsätze der Baptisten zusammengefasst sind in Deutschland. Ja, das war jetzt auch viel beim Bundesrat Thema, also da, wo der Christoph Stieber hier der Chef ist. Immer kam es wie die Rechenschaft zum Glauben, weil das ist so das, da konnten sich die Baptisten darauf einigen, an was sie glauben. Und da steht drin, in der Erfahrung der Gnade Gottes werden den Gliedern der Gemeinde Jesu Christi Gnadengaben geschenkt, die der Auferbauung des Leibes Christi dienen. Also Baptisten, Rechenschaft vom Glauben, glaubt an die Geistesgaben. Aber das ist ja ein bisschen einfach. Ich möchte mich kurz damit beschäftigen, warum meine Erfahrung ist, dass viele Christen so Probleme mit den Geistesgaben haben oder auch was die Argumente dagegen sind. Ganz kurz. Das erste ist theologisch. Ich höre immer wieder, dass es ein Gegenargument gegen die Geistesgaben gibt, die auch im Korintherbrief stehen. Und in 1. Korinther 13, Vers 10 steht, eines Tages wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Und mit den Unvollkommenen, da spricht Paulus über die Geistesgaben. Und er sagt, wenn die vollkommene Liebe kommt, dann werden die Geistesgaben aufhören. Und das bestreite ich auch nicht. Wenn die vollkommene Liebe da sein wird, dann wird es die Geistesgaben nicht mehr brauchen. Denn ich habe eben schon genau das gesagt. Geistesgaben sind nämlich genau das, ein Zeichen der innigen Gemeinschaft Gottes mit seiner Gemeinde mitten in der Welt. Deswegen, wenn wir ganz Gemeinschaft mit Gott haben, werden wir die Geistesgaben nicht mehr brauchen. Sie werden irgendwann aufhören. Mal ganz exemplarisch, ja? Wenn wir Gott ganz erkennen und seinen Plan, weil wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, so wie es uns versprochen ist, dann brauchen wir keine prophetische Rede mehr, die uns sagt, wie es irgendwann mal sein wird, weil wir wissen, wie es irgendwann gewesen ist. Ja, wir sind bei Gott. Wenn wir irgendwann ganz Gott erfassen, weil wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, brauchen wir dann noch Lehrer, die uns Erkenntnis über Gott geben? Nein, denn wir können uns mit Gott direkt unterhalten. Wie das aussieht, ich weiß es noch nicht so, aber es wird großartig. Wenn wir irgendwann ganz bei Gott zu Hause angekommen sind, weil wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, wird dann Gastfreundschaft noch nötig sein? Nein, weil wir Gäste Gottes sind. Die Frage ist also, wann ist dieses irgendwann? Und Christen, die nicht mehr an die Geistesgaben glauben und sagen, sie haben aufgehört, legen diese Bibelstelle so aus, dass dieser Vers sich auf die Bibel deutet, da in ihr der Bibel ja alle Offenbarung liegt. Und mit dem Abschluss des biblischen Kanons wären die Geistesgaben unnötig geworden. Ich bin ganz ehrlich, ich halte das für unzutreffend und auch für schlechte Theologie. Denn es gilt ja gerade bei denen, die die Bibel sehr ernst nehmen, und ich gehöre auch dazu, dass die Bibel sich nur mit sich selbst auslegt. Und das Wort, was hier für vollkommen steht, bezieht sich nirgendwo in der Bibel oder in den biblischen Schriften auf die Bibel selbst. Im Gegenteil. Jesus benutzt genau dieses Wort, was da steht, für das Vollkommene, Teleios, in den Evangelium, wenn er von seiner Wiederkehr spricht. Das Vollkommene ist also nicht erreicht, weil wir die Bibel haben, sondern das Vollkommene wird erreicht werden, wenn wir ganz Gott schauen werden. Und das wird passieren, wenn Jesus Christus wiederkommt in diese Welt. Die sichtbare und die unsichtbare Welt werden eins. Und die Liebe selbst regiert ganz und gar in uns, unter uns und durch uns. Ein zweiter Punkt, den ich aus meiner Biografie kenne und der viele davon abhält, wirklich ernsthaft über Geistesgaben nachzudenken, den erlebe ich immer wieder. Und das ist ganz einfach. Es ist die Angst oder die Furcht vor dem Unbekannten. Und man muss auch sagen, so manches in der Pfingstbewegung hat es echt versaut. Der Pfingstbewegung ist ganz viel zuzurechnen. Die Wiederentdeckung der Geistesgaben, des Heiligen Geistes, hat der Gemeinde Christi in dieser Welt und auch immer noch, die größte wachsende Bewegung in der Welt ist die Pfingstbewegung, was Menschen erreicht, die nicht an Jesus glauben, hat diese Wiederentdeckung gemacht und die war so wichtig für die Gemeinden und auch für uns. Aber es ist sehr befremdlich, wie das manchmal abläuft. Gerade für uns westlich denkende Menschen. Sprachenrede, umkippen während des Gebets, aufstehen während des Lobpreises, ist ja manchmal auch schon zu viel. Es ist alles sehr emotional. Und damit wurde auch viel Schindluder getrieben. Also zum Beispiel, ich halte nichts davon zu sagen, jeder Mensch muss in Sprachen beten können, wie es einige Pfingstler vertreten. Das finde ich einfach nicht in der Bibel. Und dieses Wie hat sowohl in der Entwicklung, als diese Bewegung wieder aufkam, als auch noch heute, viele Menschen schreckt es noch ab, überhaupt über Geistesgaben nachzudenken. Weil die Angst da ist, da passiert irgendwas mit mir, was ich nicht kontrollieren kann, was vollkommen außerhalb meiner Persönlichkeit oder so weiter und so fort ist. Das Wie mag abschrecken, ihr Lieben. Aber ihr habt doch mittlerweile von mir gelernt, dass nicht das Wie zählt, sondern das Was. Nur weil so manches abschreckend an der Form ist, heißt es doch nicht, dass die Geistesgaben dann per se, wie die erste Kirche das gesagt hat, als die Geistesgaben aufkommen, von unten ist und nicht von oben. Ich möchte hier ganz persönlich werden, weil ich auch meine Geschichte mit den Geistesgaben habe. Und mich hat auch sehr lange das Wie abgeschreckt. Ich bin ein rationaler Mensch, Mathe und Physik hatte ich in meinen ersten Leistungskursen. Ich bin in der Baptistengemeinde groß geworden, Geistesgaben war da nie ein Thema oder es war so, ah, Heiliger Geist, das geht so an den Rand. Und wir hatten in meiner Heimatstadt in Neumünster eine Pfingstgemeinde, ich weiß gar nicht mehr, ob sie noch gibt oder ob die mittlerweile sich verdreifacht hat, weil sie sich ständig gespalten hat. Das war jetzt ein bisschen gemein, gell? Aber das ist leider die Geschichte, die oft so passiert. Die waren echt krass drauf. Ich war da einmal im Gottesdienst und ich sage euch, nie wieder. Nie wieder, weil ich damit überhaupt nichts anfangen kann, wenn Menschen auf einmal wild durcheinander schreien und reden, Menschen reihenweise umkippen, die vollkommen die Kontrolle verlieren, vom Boden weggezerrt werden müssen. Sorry, das ist echt nicht meins. Und ich habe mich lange schwer getan mit Geistesgaben, bis ich Freunde hatte, die in eine Pfingstgemeinde gehen und die mich getriggert haben. Die mit den Geistesgaben sehr weise umgegangen sind, die sich nicht auf das Wie konzentriert haben, sondern auf das Was. Und sie haben mich so Schritte geführt, wo ich gemerkt habe, hey, wenn ich mich mit der Bibel beschäftige, mit dem, was im Korintherbrief steht, dann komme ich um die Geistesgaben nicht herum. Und ich habe angefangen zu beten. Gott, wenn das wahr ist, dass es Geistesgaben gibt, und Paulus sagt, betet um die Geistesgaben, dann bitte ich darum. Soll ich euch sagen, was passiert ist? Nichts. Jahrelang. Es ist nichts passiert. Gar nichts. Bis zu einem Moment. Ich habe das auch irgendwann gar nicht mehr so in mein Gebetsleben integriert, um die Geistesgaben zu bitten. Es kam immer wieder hoch, das Thema. Dann habe ich damit wieder angefangen. Ihr wisst, wie das manchmal mit Gebet ist. Man hat so Sachen, die liegen oben auf und manche, die kommen dann wieder. Aber irgendwann, ich hatte schon die Gemeinde gewechselt und bin nach Ludwigshafen in die Gemeinde gegangen, kamen zwei Frauen in den Gottesdienst. Und diese Frauen setzten sich hin und ich dachte, oh oh. Oh oh. Und der Gottesdienst war vorbei und wir kamen so ins Gespräch und die beiden Frauen kamen auf uns zu. Wir waren junge Erwachsene, sie waren junge Erwachsene, sie würden einen Hauskreis suchen. Und mein Herz sagte, oh oh. Ich kannte die nicht. Und ihr wisst, ich versuche nicht nach dem Äußeren zu urteilen, Heavy Metal, sondern nach dem Inneren. Aber ich dachte, oh oh. Und die beiden haben sich in den Hauskreis eingeladen und an dem Hauskreis war ich gerade nicht da. Und nach dem Hauskreis kam der Leiter und sagte, wir merken, die versuchen uns hier umzudrehen. Die sind von einer Sekte. Und so war es später auch. Es kam heraus, sie waren von einer Sekte. Als Jugendlicher wurde mir schon immer nachgesagt, dass ich ein gutes Gespür dafür habe, wenn Menschen im Raum sind, wie die Stimmung ist. Wie Menschen so unterwegs sind. Ich konnte das niemals einordnen. Bis zu dem Moment, weil ich merkte, Gott spricht mich an. Ich behaupte seitdem von mir und hinterfrage das auch immer, dass ich die Gabe der Geisterunterscheidung habe. So bin ich zu meiner Geistesgabe gekommen. Und es gab mittlerweile viele Momente, wo sich das bestätigt hat. Dass ich ein Gefühl bekomme, so fromm die Worte auch sein mögen, was hinter Personen steckt. Ein zweites Beispiel, das ist noch gar nicht lange her. Ich war in einem Gottesdienst in einer fremden Gemeinde. Ich kannte nur den Gemeindeleiter und den Pastor aus der Gemeinde. Und ich habe da gepredigt. Und dann gab es eine Gebetszeit, wo die ganze Gemeinde gebetet hat. Und eine Frau betete und mein Herz sagte, oh oh, was macht man dann? aufspringen, sagen, du bist vom Teufel? Nein, natürlich nicht. Das ist genau das, wie Geistesgaben nicht funktionieren und wovor wir Angst haben. Ich bin zum Gemeindeleiter gegangen und habe ihm gesagt, du, ich habe die Gabe der Geisterunterscheidung, ich gebe dir das jetzt einfach weiter. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der. Und er sagte, danke, dass du es sagst, wir haben schon häufiger darüber nachgedacht, mal ein ernstes Gespräch mit dir zu führen. Ich erzähle euch das nicht, weil ich meine Geistesgabe groß machen will, sondern ich erzähle euch das, weil ich glaube, wenn wir anfangen, Gott um unsere Geistesgaben zu bitten, dann wird er uns damit beschenken. Und es wird einen Unterschied machen für die Gemeinde, in der wir unterwegs sind. Es ist ein Abbild dessen, was Gott schon mit uns vorhat. Zum Beispiel die Gabe der Geisterunterscheidung. Gott wird irgendwann selbst unterscheiden, was gut und was schlecht ist. Aber es ist ein Ausblick auf das für die Gemeinde, was schon sein kann. Ich glaube, dass in unserem Zukunftsprozess der Gemeinde Geistesgaben eine Rolle spielen werden. Weil sie zeigen, dass Gott heute und hier mitten unter uns, durch uns noch wirkt. Es ist die Führung Gottes der Gemeinde, unseren Auftrag zu leben, den Himmel auf Erden zu leben. Deswegen möchte ich dich in dieser Predigt am Ende einfach bitten, über das Thema Geistesgaben neu nachzudenken und dich von Gott inspirieren zu lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Du hast meine Geschichte gehört und ich glaube, Gott möchte auch mit dir Geschichte schreiben. Denk dran, du bist von Gott gesegnet und gebraucht. Er hat dich individuell mit deiner Geistesgabe beschenkt, weil der Geist Gottes in dir lebt. Ich kann dich bitten, die Geistesgaben kennenzulernen. Vielleicht in die Bibel zu schauen, 1. Korinther 12, 14 oder Epheser 4 oder Römer 12. Wenn du willst, werde ich dir auch eine Liste in Church Tools hinterlegen, wo alle Geistesgaben einmal aufgelistet sind, um so eine Idee davon zu bekommen. Ich bitte dich und bitte dich mit Gott darum, dass du dich auf den Weg machst, deine Geistesgabe zu erkennen. Liebe Gemeinde, lasst uns darüber ins Gespräch kommen, wie wir als Gemeinde Gottes Geschenk der Geistesgaben in unserer Gemeinde leben können. Auf eine gute Art und Weise. Achte immer darauf, und ich werde nicht müde, das zu wiederholen, nicht das Wie ist das Entscheidende, sondern das Was. Vielleicht hat dich diese Predigt herausgefordert, weil du dir noch nie darüber Gedanken gemacht hast, wie das mit den Geistesgaben ist, weil du die Geistesgaben auf sehr negative Art und Weise im Wie kennengelernt hast oder weil du Geistesgaben kategorisch ausschließt. Ich bin keiner, der befiehlt, auch wenn ich als Pastor einer der geistlichen Leitenden dieser Gemeinde bin. Deswegen leihe ich mir zum Schluss Worte von Paulus an Timotheus, die ein wenig eindringlicher klingen. Denn Timotheus hat Gemeinde gegründet und gebaut. Da gab es viel zu organisieren und zu schauen, wie das gelingen kann. Und der Gemeindealltag kam so. Und im zweiten Timotheusbrief sagt Paulus dann zu Timotheus, darum ermahne ich dich, lass die Gabe in dir aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Und dann kommt ein Vers, den wir wahrscheinlich alle oder viele von uns gut kennen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ihr Lieben, lasst uns in diesem Geist leben, als Gemeinschaft der Heiligen und als Zeugnis in der Welt. Amen.